Du bist gelernter Koch, als zuerst Ausbildung gemacht. Und eine Frage, wo dir wahrscheinlich noch nie gestellt worden ist, wer kocht bei euch daheim mehr, du oder deine Frau?
Hat mir echt noch nie jemand gestellt, die Frage. Also, geistreich, clever. Das gleicht sich aus. Weise, ne?
Und nachdem du deine Ausbildung als Koch gemacht hast, dann warst du ein paar Jahre lang bei der Bundeswehr. Und Bundeswehr hat man viel Disziplin, musst du da mitbringen. Gibt es einen Bereich, wo du keine Disziplin hast?
Doch. Okay. Hey, also ich habe mir so gedacht, mir ist die Frage vorhin erst gestellt worden. Und wo ich gemerkt habe, dass ich echt keine Disziplin habe, als ich da mit dem ganzen Smartphone-Zeug angefangen habe. Das war gar nicht so smart. Also was so für Zeit, was ich da schon für Zeit verbraten habe und so. Und keine Disziplin auch manchmal so mit meiner Gedankenwelt dann, wo du dich dann drin bewegst in dieser virtuellen Welt. Also in manchen Schmutz, muss ich echt sagen, da habe ich schwer dazugelernt, Disziplin zu lernen.
Vielen Dank. Der Heinz ist morgen noch da beim Gottesdienst. Wenn ihr noch Fragen an ihn habt, kommt einfach auf ihn zu oder heute Abend dann auch. Jetzt hören wir dich.
Genau. Super. Ja, ich freue mich. Immer eine klasse Sache, so einen Männerabend zu haben. Oder jetzt vor kurzem hatte ich ein ganzes Wochenende mit 70 Männern am Bodensee. Wow, starke Sache so. Diese ganzen Herausforderungen, die auch unsere heutige Zeit so mit sich bringt. Und es ist tatsächlich so, ne, wie so ein alter Schlager sagt, früher war damals, heute ist heute, alles nur eine Frage der Zeit. Und es war tatsächlich meine Welt, die ein bisschen anders war als jetzt. Und jetzt haben wir einfach andere Herausforderungen. Ich erzähle noch ein bisschen kurz was von mir für diejenigen, die noch nicht da gewesen sind. Ich komme ja aus dem Frankenland. Da war ich 8 Jahre Soldat gewesen, direkt damals noch an der damaligen DDR-Grenze stationiert, tschechoslowakische und DDR-Grenze, also Warschauer Pakt gab es da noch, ich war in so einer Einheit stationiert. Wir haben so Zielflugeinweisungen gemacht für Flugabwehrraketen, für so einen kleinen Raketengürtel hier in Westdeutschland. Und in dieser Zeit bin ich auch zum Glauben, zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Ich habe damals auch, und spiele auch jetzt noch gern Fußball. Damals war ich noch viel im Verein aktiv. Und das Spannende ist, als ich so zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen bin und dann für mich bedeutet es dann, ich habe einfach plötzlich Freude bekommen, die Bibel zu lesen. Ich habe Freude bekommen zu wissen, Mensch, du hast echt einen Namen beim Schöpfergott, den musst du dir nicht erwerben in dieser Welt, was du auch immer bist. Ich muss jetzt nicht irgendwelchen Grad besonders erreichen im Leben, sondern mein Leben ist was Besonderes, weil ich den Schöpfer dieses Lebens kennenlernen durfte. Und ich fand es so spannend, obwohl damals mein Kompaniechef in der Kompanie, in der ich stationiert war, mich kurze Zeit nach dem, was ich nenne, zum lebendigen Glauben am lebendigen Gott gekommen zu sein, in sein Büro holte und zu mir sagte, Spindler, mach mal die Tür zu, ich muss dir was sagen. Und er guckt mich dann an und sagt, ich weiß nicht, was du gefunden hast, aber ich weiß, du hast das Richtige gefunden. Und ich habe später dann noch ein paar Kameraden getroffen, so nach meiner Bundeswehrzeit, die mir dann sagten, hey, jetzt bin ich auch so einer wie du. Und ich wusste gar nicht so ganz genau, was sie meinen. Und dann haben sie mir das erklärt. Also sagten, ich darf jetzt auch glauben, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und ich darf echt glauben, dass ich einen Namen habe, der im Himmel angeschrieben ist, so wie es die Bibel sagt. Und ich darf glauben, dass mein Leben nicht einfach Zufall ist und deswegen muss ich auch mit anderem Leben nicht so umgehen, wie wenn es Zufall wäre. Und das fand ich schon stark so, das so zu erleben. Was ich spannend fand in dieser Sache, war, was mich überrascht hat, was mich eigentlich nicht hätte überraschen müssen, dass sich doch viele auch lustig gemacht haben. Komisch. Aber ich war ja auch so einer von denen. Das war gar nicht so normal dann, dass du plötzlich in die Kirche gegangen bist. So für Männer schon mal gleich gar nicht, ne? Und Männer weinen ja auch nicht. Die schwitzen nur durch die Augen. Es war so einfach ein bisschen ganz anders, so spannend. Und ich möchte ganz offen sein, ihr Männer. Das ist eigentlich auch, dass ich schätze es ungemein, dass es Vereinswesen gibt und. Das ist eine Bombensache. Und das konnte sich alles letztendlich nur, und das ist historisch, kann man das belegen, konnte sich alles nur so wunderbar entwickeln, letztendlich auf dem Boden, der vom Evangelium her geprägt war. Das Rote Kreuz. Das haben nicht Humanisten erfunden. Derjenige, der das erfunden hat, es war ein Mensch gewesen, es war ein Mann, der hat das Wort Gottes geliebt, der hat die Bibel geliebt, der wusste sich von Gott geliebt. Das sind nicht Erfindungen von irgendwem. Und es ist Tatsache, man kann die Lebensgeschichte von Henri Dunant lesen. Ich habe das mal meinem Vater gegeben, der wusste das gar nicht. Und was mir wirklich leid tut, ich möchte ganz offen sein, mit Männern darf man ganz offen sein, ne? Dass das eine sich gegen das andere manchmal sich ein bisschen ausspielt. Ich finde es schade, ich vermisse Männer heute in der Gemeinde Jesu. Ich vermisse Männer im Gottesdienst. Kinder leben nur das, was sie von ihren Eltern lernen. Das ist einfach so. Und ja, wir können natürlich gute, faire Menschen versuchen, aus Menschen zu machen. Aber letztendlich geht es darum, dass Menschen da sind, die erkennen, Mensch, es gibt einen Schöpfergott. Und die Werte, die mir da vermittelt werden, irgendwie Fairness und all das, das hat sich ja nicht einfach irgendwer ausgedacht. Es ist auf dem Boden gewachsen, der sich Evangelium nennt. Und das kann man historisch belegen. Das sage nicht ich, das sagen nicht Pfarrer oder nicht Theologen, sondern das sagen Historiker, sagen das. Und es tut mir manchmal ein bisschen leid, gerade so in Deutschland, tatsächlich, dass ich manchmal den Eindruck habe, als würde das eine gegen das andere so ein bisschen, das eine schließt das andere aus. Und das tut mir leid. Mir tut es echt leid, muss ich offen sagen. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber ich weiß, wie es an manchen anderen Plätzen ist. Als unser Sohn spielt immer noch Fußball, spielt jetzt Landesliga. Und als er dann mal heimkam und sagte, ich spiele keinen Fußball mehr, Papa. Und ich sagte, warum spielst du keinen Fußball mehr? Und er sagte, du, weil ich jetzt in der B-Jugend spiele und die B-Jugend spielt immer Sonntagvormittag. Und ich habe zum Trainer gesagt, das kann ich nicht, will ich nicht, weil am Sonntagvormittag will ich in den Gottesdienst gehen. Und mir tut es leid an, dass praktisch das eine gegen das andere so sich in unserem Land so ausspielt, obwohl alles in unserem Land, und das ist eine Wahrheit, ihr Lieben, dass unser Land so lebt, wie es lebt, dass es uns so geht, wie es uns geht, das haben wir tatsächlich dem Evangelium zu verdanken. Die Väter und Mutter des Grundgesetzes waren viele dabei gewesen, die vom Evangelium der Bibel geprägt waren und die das gerne reinbringen wollten. Ich finde stark diesen Grundsatz von der Feuerwehr. Egal welche Hautfarbe, egal welche Religion, egal welche sexuelle Orientierung oder. Dir wird geholfen. Und es stimmt. Das ist letztendlich, das sind eigentlich urchristliche Werte. Und das finde ich einfach toll, wenn man mal wieder drüber nachdenkt. Und mir tut es echt so leid in unserem Land, dass mehr und mehr Kirchen richtig leer werden von Männern. Es werden Frauenkreise. Und irgendwann geht es einem Mann auch mal so, wie es mir mein alter Pfarrer mal erzählt hat, als er in einer Herzklinik war und neben ihm ein Mann lag, so im mittleren Alter, und er ihm dann gleich sagte, als er merkte, dass es ein Pfarrer, sagte, aber ich bin ein Atheist. Mich werden Sie hier nicht bekehren. Das wollte er gar nicht. Er war nur froh gewesen, dass er selber eine Herzoperation bekommen hat. Und dann war es ganz spannend, als dieser Mann dann zur Operation gefahren wurde, hat er noch zu dem Pfarrer gesagt, zu dem er vorher sagte, mich werden Sie nicht bekehren. Herr Pfarrer, beten Sie noch für mich. Und ich habe das selber erlebt, auch in meiner Bundeswehrzeit, wie man sich das manchmal dann so vorenthält, weil man das so irgendwas aufsetzen muss und irgendwas sein muss, was man eigentlich gar nicht ist. Und das möchte ich einfach auch mal so weitergeben. Ich habe mit manchen Profifußballern schon zu tun gehabt und die mir sagten, die wirklich offen sind, für über den Glauben zu reden, das sind allermeist die Spieler, die muslimischen Hintergrund haben. Die haben oft kein Problem damit, dass man einfach mal auch tatsächlich über christliche Werte spricht. Die auch nicht drüber lachen. Interessant. Und in unserem Land, dann heißt es, ich bin schon Christ. Mir brauchst du da nicht kommen. Ich habe da so meine eigene Welt. Ich bin ja auch Handwerker und somit bastel ich mir dann auch mal alles zusammen. Aber wisst ihr, wird mir immer bewusster. Zum Schluss brauche ich Gott. Zum Schluss brauche ich Gott. Ob ich das will oder nicht. Und Dietrich Bonhoeffer, ein Mann der deutschen Kirchengeschichte im Dritten Reich, im Widerstand gegen Hitler-Deutschland gewesen, Theologe, der sagte, suche Gott in den guten Zeiten. In den schlechten Zeiten ist er, wenn du ihn vorher nicht gefunden hast, manchmal recht schwer zu finden. Und wenn ich einen Wunsch äußern darf, ich wünsche mir so sehr Männer, die geprägt sind vom Evangelium. Nicht Männer, die religiös sind. Aber Männer, die geprägt sind davon, dass sie froh sind, dass es einen lebendigen Gott gibt. Die nicht ständig aus ihren eigenen Ressourcen schöpfen müssen, aus ihrer eigenen Kraft, aus ihrem eigenen Wissen. Und dann, wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei. Sondern Männer, die im Herzen diese Freude tragen dürfen. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und es ist keine Schande, sondern es ist das Schönste, was es gibt. Und das will ich einfach mal so offen gesagt haben, auch hier in Deutschland. Weil das tut mir oft leid. Mir tut es leid, wenn ich dann Kinder sehe, denen es so ging wie mir. Ich bin getauft worden und ich habe meinen Vater mal gefragt, warum habt ihr mich taufen lassen? Ihr seid nie mit mir in die Kirche gegangen, ihr habt nie mit mir gebetet, ihr habt mir nie irgendwas von Gott erzählt. Warum? Einfach nur eine Tradition zu erfüllen und hinterher dann über die Tradition, vielleicht machen nicht alle, aber hinterher über die Tradition lachen. Ist doch schade. Das Evangelium ist so wunderbar, es hat so eine Kraft. Und ich erzähle gerne in Deutschland davon, was Deutschland für ein Land geworden ist durch das Evangelium. Natürlich waren nicht alle Menschen, die super Sachen machen in diesem Land, und sind nicht alle Menschen, die super Sachen machen in diesem Land, Menschen, die sagen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes oder ich bin ein lebendiger Christ. Um das geht's auch gar nicht. Aber viele Menschen, die viele Dinge tun in diesem Land, die werden das bestätigen, dass es eigentlich nur möglich ist hier in unserem Land, weil wir tatsächlich so eine freiheitliche Werte haben. Und diese freiheitlichen Werte, die sind eben hauptsächlich mitgebracht worden in unserem Land durch die Reformation. Ja, das stimmt, dass dann in dieser Reformationszeit, dass dann auch wieder verschiedene Gruppierungen aufkamen, die konnten nicht mit dieser Freiheit umgehen, die uns Gott schenkt. Die mussten dann auch wieder ihre engen Wege finden und haben dann auch ihre eigenen religiösen Wege wieder gegründet. Das tut mir auch leid. Mir tut es manchmal leid, Mensch, was haben wir für eine große Freiheit und was für ein großes Geschenk ist uns gemacht worden, gerade unserem deutschen Volk. Dass wir so nur einer bösen, boshaften Geschichte letztendlich nochmal echt so leben durften. Also von daher, das eine möchte ich euch Mut machen, schließt das andere nicht aus. Das eine ist nicht gegen das andere. Ich muss nicht, hat mal einer mal gesagt, Heinz, in dem Dorf, aus dem ich komme, ich kann ja bloß bei der Feuerwehr sein oder beim Pfarrer. Eins von beiden. Und das war schade gewesen. Er sagt, das heißt doch nicht, wenn du bei der Feuerwehr bist, dass du deswegen sagen musst, boah, ich kann ja dein Leben mit einem lebendigen Gott leben. Aber das waren so die Bilder, die mal transportiert wurden und auch von Christen. Das ist tatsächlich so, das stimmt. Das eine schließt das andere aus. Okay, man kann nicht Christ sein im Fußballclub, zum Beispiel. Gibt's auch. Gab's. Man kann nicht und. Aber das Wunderbare ist ja, Gott hat uns ja geschaffen, dass wir in dieser Welt leben. Und er wollte ja nicht, dass wir uns aus dieser Welt zurückziehen, weil sonst hätte er uns ja alle aus dieser Welt herausgenommen. Sondern, dass wir in dieser Welt leben und dass wir in dieser Welt auch seine Größe entdecken, seine Schönheit entdecken und uns freuen an ihm, an dem Gott, der uns geschaffen hat. Staunen drüber, über das Leben, das er uns schenkt. Staunen drüber, über die Kraft, über die Weisheit, über die Intelligenz, die er uns gibt. Und merken, Mensch, durch die Kraft von seinem Geist, von seinem Heiligen Geist, können wir diese Intelligenz sogar für super Sachen anwenden in dieser Welt, für die manche Menschen uns bestaunen. Ich habe mal gedacht, so, mich hat der Gedanke bewegt, so auf die Blickrichtung kommt es an im Leben. Und ich möchte einfach zwei Verse vorlesen aus der Bibel. Ich habe die Woche ein paar Dinge, Gedanken gebracht, so aus der Bergpredigt, sogenannten Bergpredigt von Jesus Christus. Und ich sagte auch diese Woche, die Bergpredigt ist kein politisches Manifest. Das nehmen sich gern politische Parteien, schreiben sich's auf die Fahne. Wir würden gerne Politik bezüglich der Bergpredigt machen. Aber darum geht's gar nicht. Die Bergpredigt ist das, was ein Reformator sagte, die ist eine Erschütterung der Erde vom Himmel her. Das stellt uns Menschen in ein Licht und sagt, es ist ja eigentlich unmöglich, das zu leben. Jesus sagt, ihr habt gehört, du sollst, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Jesus bringt hier ein Wort und sagt, und die Menschen, die darüber nachdachten, in der damaligen Zeit, die sagten, das ist ziemlich ausweglos. Also wenn das so ist in meinem Leben, boah, dann sieht es aber echt schlecht aus. Weil Jesus spricht was an, was man ja nicht sehen kann. Er spricht das Innerliche an. Und da merken viele Menschen, viele Männer, viele Frauen, das Innerliche kann ich nicht einfach verändern. Das geht nicht. Ich kann äußerlich, so wie diese Menschen, die damals Jesus zuhörten, äußerlich haben die alles richtig gemacht. Es war alles richtig. Die haben ihre Opfer gebracht. Die haben versucht, die Almosen für die Armen zu geben. Das war alles im jüdischen Gesetz geregelt. Rules and Procedures, das war alles da da haben sie sich Mühe gegeben. Um was es letztendlich im lebendigen Gott geht, was er durch Jesus Christus deutlich gemacht hat uns Menschen ist, ich habe nicht so viel Interesse immer dran an dem, was er alles sagen könnte, was er alles machen könnte, sondern ich habe so viel mehr Interesse dran an eurem inneren Zustand. Weil euer innerer Zustand entscheidet darüber, wo ihr die Ewigkeit verbringen werdet. Dass dieser innere Zustand sich auswirkt auf mein äußeres Erscheinungsbild und auf mein äußeres Leben, das ist unbestritten. Aber das Äußere, das muss nicht immer unbedingt auf den innerlichen Zustand hinweisen. Weil das kann ich mir antrainieren. Und von dem spricht Jesus hier. Mit anderen Worten, zu den Alten ist gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Das kann man noch. Und es war ja auch früher so, ein bisschen noch mehr so auf den Dörfern, auch interessant. Das kann man ja alles ein bisschen so nachvollziehen. Da durch diese sozialen Verbände, die es dann gab, so, hat man sich dann schon manchmal noch Gedanken gemacht, ob man sich scheiden lässt. Aber heute ist es so, dass in Deutschland, statistisch gesehen, habe ich jetzt erst wieder im Deutschlandfunk gehört, jede zweite Ehe geschieden wird. Und ja, das hat tatsächlich auch was damit zu tun, was Der Freund sagte vom Sportverein, wenn du in die Städte gehst, da ist eine gewisse Anonymität. Das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dann wie der Mensch so rüberkommt. Ne? Wenn du so in kleineren Gemeinschaft lebst, da passt man noch ein bisschen mehr aufeinander auf. Da guckt man vielleicht noch ein bisschen mehr drauf. Versucht man manche Dinge noch anders zu regeln. Aber Tatsache ist, dass das zu allen Zeiten immer wieder diese großen Bewegungen gab, raus aus den ländlichen Gebieten und letztendlich rein in die Städte, in die Anonymität. Und es macht dann auch was mit den Menschen. Der Mensch vereinsamt, verliert die sozialen Kontakte. Und deswegen finde ich das einfach stark. Ich finde es ja ganz großer Wert, ein extremer Wert, den ihr hier bringt, wenn ihr sagt, wir wollen das stärken hier, ob es eben mit der Feuerwehr, mit Sportclub, mit dem Posaunenchor, mit der Hütte und was das Rote Kreuz alles auch für eine wunderbare Arbeit in Deutschland macht, das ist ja ganz, ganz stark. Meine Schwester selber ist sehr engagiert, mein Vater ist sehr engagiert im Roten Kreuz, also ich schätze es ungemein, was da geschieht. Und das auch noch ein bisschen dazu beitragen kann, so diese Kontakte zu pflegen, auch ein bisschen so ein kleines Korrektiv auch im Leben zu sein. Dass man sich eventuell manchmal eher überlegt, manches zu machen oder manches sein zu lassen. Und da spricht Jesus das an, weil damals war auch diese Zeit so, war sehr stark so geprägt von diesem Korrektiv unter den Menschen untereinander. Und jetzt geht's aber ans Eingemachte. Man könnte auch sagen, durch das, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus, geht es plötzlich ums Eingemachte der Menschen. Und Jesus spricht es an und viele Männer und Menschen, die ihm dazu hörten, nicht bloß Männer, sondern auch Frauen, die ihm zuhörten, die befanden sich in einer Situation der ziemlichen Ausweglosigkeit. Und man kann auch sagen, so das Gesetz Gottes zeigt uns, in einer radikalen Art unsere Ausweglosigkeit vor Gott. Weil viele sich dachten damals, ich denke jetzt was ich nicht sagen kann, aber wie soll ich dann überhaupt vor Gott bestehen, wenn es Gott gibt? Weil da wird in was hineingesprochen, das er eigentlich keines sieht, aber das da ist. Mein inneres Wesen, mein inneres Leben, auch meine Verlorenheit. Für manche geht es dann die Ausweglosigkeit, kann man zynisch werden. Wenn das Leben ausweglos ist, werden manche Menschen zynisch. Und so, ach, hör auf mit dem. Oder lass fahren dahin. Oder es sind, da gibt es so Sprüche, Zynismus zum Beispiel, wenn man so Fragen manchmal stellt, oder ich stelle die Frage nicht, aber die wird manchmal an Menschen gestellt, was würden sie machen, wenn sie nur noch einen Tag zu leben hätten? Boah, paar Kästen Bier kaufen, ordentlich aufknallen, ey, und nochmal richtig die Lunge volljagen. Zum Beispiel. Zynisch. Oder alles Geld noch verbraten, oder. Also Zynismus. Oder manche reagieren mit überzogener Härte. Jetzt muss ich mich noch mal richtig am Riemen reißen. Ja, wenn es so ausweglos ist, wie das hier, und das Gesetz Gottes war für viele ausweglos, weil die sagten, wie soll das werden? Wie kann ich vor Gott bestehen, wenn es wirklich so ist? Wenn der wirklich in mein Herz schauen kann und weiß, wer ich wirklich bin, wie ich innerlich bin. Und dann kommen manche Menschen auf eine überzogene Herde. Manche haben sich dann eigene Gesetze gemacht, wie zur damaligen Zeit und wie auch unter Christen geschehen ist. Eigene Gesetze. Schade. Es hat nicht gereicht, die Kraft vom Heiligen Geist und das Wort von Gott in meinem Leben, sondern wir mussten uns dann eigene Gesetze machen, was man tut und was man nicht tut. Und das möchte ich auch ganz offen sagen, Freunde, heute Abend, das hat auch mit dazu beigetragen in unserer Gesellschaft, dass es für manche nur entweder da oder dort gibt. In unserem Dorf, also wo ich herkam, da ist man entweder nauf zum Pfarrer gegangen Oder aber man war halt in dem Club dabei. Und du konntest schon auf zum Pfarrer gehen, aber erzähl nichts in dem Club vom Pfarrer. Was er damit meinten war, von deinem christlichen Glauben. Und das finde ich so schade. Weil so war es nie gedacht. Nie. Um das ging es auch nie im Evangelium. Im Evangelium geht es ganz einfach und allein darum, dass Gott einen Menschen sieht, wie er ist, vor Gott hoffnungslos verloren. Ob gut oder schlecht, verloren. Wenn ein Mensch kein Vertrauen hat in seinem Herzen auf seinen Schöpfergott. Und wir haben diese Tage immer ein Lied gesungen am Anfang, da ging es auch darum, dass ein Mensch Vater, von ganzem Herzen Vater sagen kann zu seinem Schöpfergott. Dieses Vertrauen, das geprägt wird durch den Glauben an Jesus Christus, durch den Glauben letztendlich, der von Jesus Christus kommt. Also das Gesetz zeigt uns eigentlich unsere Ausweglosigkeit ein bisschen. Warum? Aus Liebe. Gott möchte uns, so sind ja wir Eltern manchmal, wir machen manchmal ein Extrem, um unseren Kindern zu zeigen, schau mal, ich möchte dich nur davon retten. Aus Liebe. Und die Bibel sagt ja, dass Gott Liebe ist. Die Bibel sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, die Jesus Christus Vertrauen schenken, ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Also der Gott, von dem die Bibel spricht, der hasst diese Welt nicht. Der will in eine Welt, die voller Hass ist, voller Zorn, voller Bitterkeit, voller Misstrauen. Der möchte das bringen, was der Mensch verloren hat. Liebe, Vertrauen. Grundsätzliche Aufrichtigkeit, weil ich nichts zu verlieren habe. Also diese Ausweglosigkeit, die kann auch dazu führen, wie es in der Bibel bedeutet wird, auch von einem Mann, zu einem befreienden Bekenntnis. Und dieser Mann, das war der Apostel Paulus, der hat in ähnlicher Art hat er mit sich selbst gekämpft. Ich finde es so schön, die Bibel beschreibt uns nicht irgendwie so heidi-beidi und es ist alles so schön und alles so bombig, sondern die Bibel, sagte mal jemand, das spricht gerade für die Wahrheit der Bibel, dass die Bibel uns die Wahrheit sagt, wie das Leben wirklich ist, wie wir Menschen sind. Die Bibel spricht darüber, wie Menschen wirklich sind, auch Menschen, die mit Gott leben, wie fehlerhaft das sind keine Helden, die selbst gekämpft haben. Und so sagt es auch dieser Apostel Paulus, der selber letztendlich unter dem Gesetz Gottes gelitten hat. Der war so zwischen, manche sagen 5 Jahre alt, manche sagen 10, indem er von seinen Eltern nach Jerusalem gebracht wurde und dann in Jerusalem eine theologische Ausbildung bekam. Und mit dem 30. Lebensjahr war er dann ein Pharisäer. Das war sein Ein- und Auskommen. Da war er, die Zukunft, die war gesichert. Der hat ein Ansehen gehabt im Volk der Juden. Der wusste, wenn jemand eine wichtige Frage hatte, gewichtige Frage, Gesetz, Leben, Ethik, Moral, dann war er auf zum Beispiel eine Anlaufperson. Da ging man hin, wie früher tatsächlich zum Pfarrer, ist man halt zu dem Paulus gegangen, zum Beispiel. Das war eine moralische Instanz. Der hatte ausgesorgt gehabt, durch das, dass er das war. Und als er dann hörte von dieser Botschaft, dass es tatsächlich, dass es Leute gibt, die glauben, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus und dass in Jesus Christus alle Schuld der Welt bezahlt wurde durch das Blut von Jesus und dass man nur an diesen Jesus glauben muss, dass man ein freier Mensch sein kann, frei vor Gott, frei von seiner Schuld, frei vom Theaterspielen. Das hat ihn fast um den Verstand gebracht. Und dann wurde er einer von denen, die die damaligen Jesus-Menschen verfolgt haben. Das hat ihn aufgeregt. Das hat ihn dermaßen gestunken, dass es da Leute gibt, die sind so frei. Das sind so Leute, die freuen sich über Gott. Die haben keine Angst vor ihm. Die müssen ihn nicht wegdiskutieren, die müssen auch nicht irgendwelche großen Taten machen, weil sie Angst haben, eines Tages vielleicht doch vor diesem Gott zu stehen und dann nicht zu bestehen. Sondern der hat diese Jesus-Menschen damals gesehen und gesagt, die sind so frei. Das hat ihn aufgeregt. Dann hat er sie verfolgt. Manche davon hat er sogar umgebracht. Der dachte, das lösche ich aus, dieses ganze Zeug da. Wir würden heute sagen, die Idee des Christentums, weg damit. Es produziert nur ein schlechtes Gewissen und das sind alles so Dinge da, Moral und Gottesmoral. Und plötzlich stellte er fest, dass Jesus ihm selbst begegnet ist. Das bedeutet lebendiges Christsein, dass dir Christus begegnet. Und das kann der Mensch nicht machen. Aber ich darf das so bitten. Weil die Bibel sagt, wer sucht, der wird finden. Wenn es das wirklich gibt, dieses lebendige Christsein, dieses Frohwerden in Gott, diese Gewissheit, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, mir ist meine Schuld vergeben, ich gehöre dem lebendigen Gott. Und die Schuld möchte ich auch ganz bewusst nochmal sagen heute Abend, Freunde, das ist ja jetzt nicht moralische Verfehlungen. Die Schuld, sagt Jesus, ist die, dass ihr nicht an mich glaubt. Ihr seid sogar moralische Menschen. Aber ihr glaubt mir nicht. Ihr vertraut der Liebe Gottes nicht, sondern euch selbst. Und dieser Paulus, von dem ich sprach, von dem die Bibel spricht, der kam zu diesem lebendigen Glauben an diesen lebendigen Gott durch Jesus Christus. Und der hat dann selbst noch Kämpfe im Leben gehabt. Und das finde ich sehr spannend, dass er sagt, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Also man wird auch durch Jesus Christus, durch diesen Glauben, kann ich zu einem Realisten werden. Nicht zu einem Zyniker, zu einem Realisten. Schau mal, so ist es wirklich in meinem Leben. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Das Gesetz sagt mir das. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet. Ich wollte eigentlich das Gute tun und das tue ich nicht. Und dann sagt die Bibel, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Tod des Leib? Wer? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und da hat er die Blickrichtung verändert und merkte, ausweglos eigentlich die Situation in meinem Leben. Wenn ich wirklich vor Gott bestehen sollte, kann ich gar nicht. Und dann plötzlich sagte er aber, ich danke Gott durch Jesus Christus, meinen Herrn. Weil durch ihn kann ich vor Gott bestehen. Und wenn man es so zusammenfassen wollte, das bedeutet eigentlich Christsein. Dass ein Mensch weiß, durch Jesus Christus darf ich vor Gott bestehen. Ich muss vor Gott dann nicht ein Büchlein-Gefühl haben, in dem alles drinsteht, was ich alles so Gutes gemacht habe im Leben. Oder ich muss vor Gott auch mich nicht schämen und sagen, oh nee, das wird eh nichts. Oh Mann, ey. Und deswegen haben sie auch manche Menschen totgeredet, das Thema Gott, weil das wird ja eh nichts. Aber der Paulus, der gibt uns die Antwort auf diese ausweglose Situation. Wie wird denn was anders? Durch Jesus Christus. Mit anderen Worten sagt dieser Apostel Paulus auch, der führt es eigentlich aus, den Gedanken, auf den Jesus uns Menschen hinstößt. Wie würde es nur werden, wenn der lebendige Gott das Zentrum deines Lebens ist? Das Zentrum deines Herzens. Dann wird es werden. Dann wirst du nicht unbedingt ein guter Mensch sein, aber es wird gut vor Gott sein. Und es widerspricht sich gar nicht. Weil dann kann ich plötzlich ein Mensch sein, der ich wirklich bin. Mit meinen Kämpfen, mit meinen Krämpfen, mit meinen Ängsten, mit meinen Zweifeln, mit meinen Fragen. Mensch, der wahrhaftig ist. Und ein Mensch, der sich verändern lassen darf durch den Geist Gottes. Ein Mensch, der sagen kann, damit sich das Herz verändert, Jesus, brauche ich dich. Da brauche ich dich. Und selbst der, ich brauche Gott nicht, Mensch, braucht Gott. Weil Gott es ist, der uns das Leben schenkt, der uns den Atem schenkt, der uns die Möglichkeit zum Denken schenkt. Ist tatsächlich so. Und in Jesus geschieht was ganz Wunderbares. Dass ich befreit bin von meinen eigenen Gesetzen. Wir haben ja alle so das Gesetz des Lebens. Und es sind so alles Mögliche. Tue recht und scheue niemand und. Was alles in sich nicht schlecht ist. Aber die Tragik ist, dass die Bibel uns sagt, dass wir eines Tages alle mal vor Gott stehen werden. Und vor Gott werden wir nur bestehen, wenn wir ein neues Herz haben. Und das Schöne ist, dass die Bibel uns sagt, dass es Gott ist, der sagt, ich gebe euch ein neues Herz. Ich gebe euch ein neues Herz und ich werde euch reinwaschen und ich werde machen, dass ihr in meinen Wegen wandeln wollt, gehen wollt. Das ist ein großes Geschenk. Das war mal so eine Jahreslosung vor 2 Jahren, glaube ich, aus dem Buch Hesekiel. Ein tiefes Wort. Ich gebe euch ein neues Herz. Und das wünschte ich mir für unser Volk tatsächlich. Wir haben Politiker, die vom christlichen und jüdischen wie Erbe sprechen und das gar nicht mal wirklich definieren können, was das wirklich ist. Aber es packt man halt aus, weil es sich gut anhört. Wir hängen Kreuze überall auf, weil wir sind Christen und dann sollen die Moslems auch wissen, dass wir Christen sind. Aber ein Kreuz macht keinen Christen. Nur der Glaube an den, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist, das Vertrauen auf sein Blut vergossen für meine Schuld, das macht mich zu einem Jesusmenschen. Und das braucht unser Volk, Freunde. Ich wünsche mir das so sehr. Männer, die sagen, das ist doch eine wunderbare Sache, dass ich mit dem lebendigen Gott leben darf. Männer, die sagen, es ist doch eine wunderbare Sache, dass ich den lebendigen Gott meinen Vater im Himmel nennen darf. Männer, die sagen, es ist doch eine wunderbare Sache, Mensch, wenn ich nicht weiter weiß im Leben, dann muss ich mich doch nicht schämen, dass ich hier Gebet spreche und sage, Herr Jesus, gib mir Weisheit, gib mir Klarheit, wie soll das alles werden im Leben? Es ist doch eine wunderbare Sache, wenn ich nicht alles aus mir selbst versuche herauszupressen müssen, sondern wenn ich weiß, da gibt es eine Quelle, an der ist Weisheit, da ist Liebe, da ist alle Kraft. Kraft zur Vergebung, Kraft Leben zu schenken. Das ist doch was Wunderbares. Und dazu stehe ich, ihr lieben Männer. Dazu stehe ich. Deswegen habe ich nach meiner Bundeswehrdienstzeit noch eine kleine theologische Ausbildung gemacht auf einer Bibelschule. Weil ich eine tiefe Sehnsucht bekommen habe, auch in unserem Land unterwegs zu sein und es Menschen zu sagen, dass es eine wunderbare Sache ist, dass ich mit einem lebendigen Gott leben darf, eine persönliche Beziehung haben kann. Ich mich nicht schämen muss dafür. Sondern dass es doch was Wunderbares ist, wenn ich habe einen wunderbaren Vater im Himmel. Soll ich mich wegen ihm schämen? Und es doch keine Schwäche ist. Würde einer von euch, wenn ihr Väter seid, das als Schwäche der Kinder anerkennen, wenn sie sagen, ich habe einen wunderbaren Papa zu Hause sitzen? Der ist manchmal so ein bisschen komisch. Hat so seine Ansichten. Aber grundsätzlich ist es ein wunderbarer Papa. Das ist doch eine klasse Sache. Und dazu möchte ich Menschen in Deutschland einladen, das kennenzulernen. Wie wunderbar es ist, wenn ich den einen wahren Gott meinen wunderbaren Vater nennen darf und ihn halt habe. Wie das aussehen kann, was eine Hilfe sein kann, das möchte ich zum Schluss sagen, Freunde. Wir haben jeden Abend so ein Gebet, das möchte ich gerne euch vorlesen, niemanden vorenthalten. Das Gebet gibt es auch in so einem kleinen Kärtchen, das liegt hinten ausgelegt. Und das kann man mit nach Hause nehmen und kann sagen, lese ich mir nochmal durch, schau mal rein. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wie schon angesagt, noch mit jemandem ins Gespräch zu kommen heute Abend, zu sagen, Mensch du, da würde ich gerne nochmal drüber reden. Bisschen steile Aussagen heute Abend, das würde ich gerne nochmal ausgesprochen haben. Nichts Schlimmes, ist eine coole Sache, wenn es möglich ist. Ich stehe auch gern zur Verfügung für Gespräche jetzt im Anschluss. Ich weiß nicht alles, aber was ich weiß ist, es gibt diesen wahren Gott und er ist ein wunderbarer Vater. Ich bekomme nicht alle Antworten für dieses Leben, aber was ich weiß ist tief in meinem Herzen, ist diese Gewissheit durch den Glauben an Jesus Christus, dass es dieser Vater im Himmel richtig macht. Und auch für unsere Kinder sieht unser Handeln manchmal nicht richtig aus. Und manchmal schauen die Kinder 10 Jahre, 20 Jahre später zurück und sagen, und damals, das war richtig, was du gemacht hast. Ich habe es nicht verstanden, aber es war richtig. Und es war richtig, dir zu vertrauen. Und so möchte ich Menschen einladen in Deutschland, Jesus wieder zu vertrauen. Vielleicht das allererste Mal im Leben. Und zu merken, es ist keine Religion, sondern es ist eine Beziehung. Und die darf ich mir schenken lassen. Und so kann das sein. Ich möchte uns gern das vorlesen. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. So kann es aussehen, so ein Gebet. Und bevor wir jetzt noch ein letztes Musikstück hören, ich hätte gern meinen Vater heute Abend hier dabei. Der wird jetzt 75. Und als ich vor gut 30 Jahren zu diesem lebendigen Glauben an Jesus finden durfte. Wir sind ganz normale Mitglieder in der evangelischen Landeskirche, meine Frau und ich. Dann hat mein Vater sich extrem lustig gemacht. Ich sage das ganz offen, weil er es heute Abend genauso sagen wird. Und was der alles gesagt hat über mich. Weil er war ja auch Christ. Halt nicht so einer, der zum Pfarrer rennt und die Bibel liest und betet und. Und als vor einigen Jahren meine Mama verstorben ist und sie keine Beziehung zur Kirche hatten, waren sie wenigstens dann so aufrecht und sagten, wir haben keine Beziehung zur Kirche, dann wollen wir jetzt auch nicht, dass ein Pfarrer sie beerdigt. Weil wir haben uns immer lustig gemacht über die. Und dann sagte ich, dann beerdige ich meine Mama. Und nach der Beerdigung begann mein Vater das Bibellesen. Und heute, wenn er hier stünde, und es ist auch so, würde er sagen, es gibt nichts Größeres, als dass man Jesus Christus kennenlernt im Leben. Und schade für die Jahre, die ich ihm davon gelaufen bin. Und das ist eine super Sache, Freunde. Möge Gott alles segnen. Wie gesagt, wir stehen zum Gespräch bereit. Und wenn jemand sagt, das wollte ich so gerne, ich brauche da Hilfe. Wir möchten euch gerne helfen. Man kann sich auch hier hinter die Leinwand später setzen, ins Gespräch kommen. Wäre einfach schön. Ich bete noch und dann hören wir das letzte Musikstück. Herr Jesus, ich danke dir, dass es das Größte ist im Leben, dass du der lebendige Gott, Mensch geworden bist. Und ich danke dir, du weißt, wer wir alle sind. Du siehst uns, Herr. Vielleicht auch mit unseren Enttäuschungen. Du siehst uns mit unseren Kämpfen. Du siehst uns in dieser Verfassung, wie der Paulus auch war, das Gute tät ich würde es gerne tun, aber ich tue immer genau das Gegenteil. Du siehst denjenigen unter uns, der heute Abend sagt, ich würde es gerne glauben, aber ich glaube immer das Gegenteil. Und ich danke dir, dass du den Sieg darüber gibst. Du weißt, wer wir sind, Herr. Dir können wir nicht weglaufen und du läufst uns nicht davon. Du kommst uns entgegen. Im Kreuz von Golgatha. Und du möchtest nicht mehr als uns was schenken. Ein neues Herz. Ein Herz, das tief das Vertrauen hat. Es gibt einen lieben Vater im Himmel. Amen.